Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Es ist kein gutes Zeichen, wenn in einer sensiblen Branche wie dem Waffengeschäft ein intransparenter Machtkampf läuft. So aktuell bei Heckler und Koch. Was die außerordentliche Hauptversammlung gebracht hat, gleich eins unserer Themen. Außerdem waren wir für Sie im Taunus unterwegs, wo die erste gemeinsame Filiale von Sparkassen und Volksbanken eröffnet hat. Und natürlich wird die Forderung der Mautbetreiber gegen den Bund ein Thema sein. Wir starten aber mit einem Blick nach London. Kommt Boris Johnson, kommt der Brexit und dann herrscht endlich Verlässlichkeit. So die Kalkulation vor den Wahlen mancher Wirtschafts- und Börsenprofis. Aber denkste, Johnson kam doch als eine seiner ersten Amtshandlungen, ließ er durchblicken, zwar den Brexit durchziehen zu wollen, aber auch notfalls auf ein Handelsabkommen mit der EU zu verzichten, wenn bis Ende nächsten Jahres keines ausverhandelt ist. Das würde wieder Chaos bedeuten. Mit Spannung also hat auch die Wirtschaft auf die Regierungserklärung in London heute geblickt, die Queen's Speech. Friedbert Meurer mit einem Blick auf die Handelspolitik.
Mr. Speaker, the Queen commands this honorable house.
Die gleiche Prozedur wie vor 9 Wochen zuletzt. Die Botin der Queen forderte die Abgeordneten des Unterhauses auf, ihr ins House of Lords zu folgen. 15 Minuten dauerte die Ansprache der Queen, also die Regierungserklärung Boris Johnsons. Und das wichtigste Ziel der neuen Regierung ist weiter das gleiche wie zuletzt, den Brexit endlich umzusetzen.
My government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union. On the 31st of January.
Vorrang hat die EU zum 31. Januar zu verlassen. Meine Regierung wird die Gesetzgebung auf den Weg bringen. Das soll für alle Menschen im Land größtmögliche Vorteile haben. Danach werden wir mit der EU einen Freihandelsvertrag aushandeln.
Based on a free trade agreement that benefits the whole of the United Kingdom.
Was die Queen nicht vorlas, war die Absicht der britischen Regierung, eine Verlängerung der Übergangsfrist mit der EU auszuschließen. Genau das aber wird das Unterhaus morgen tun. Seitdem diese Nachricht auf dem Markt ist, wir gehen am 31.12.2020 ohne Wenn und Aber, hat sich die Begeisterung der Märkte über den Wahlsieg Boris Johnsons schon wieder erheblich abgekühlt. Elizabeth Martins, Ökonomin der Bank HSBC. Die Optimisten glaubten, dass die Wahlen alles von Grund auf verändern. Es gibt Sicherheit, die Wirtschaft könne planen, es werde wieder investiert. Das sehen wir jetzt anders. Anfangs ging das Pfund hoch. Aber die Kommentare, wir schließen definitiv aus, die Übergangsfrist zu verlängern, führte dazu, dass diese Kursgewinne alle wieder verschwunden sind. Die Regierungserklärung diente denn auch weniger dazu, die Märkte zu adressieren. Boris Johnson will das Signal setzen, dass der Brexit am 31. Januar eindeutig kommt und die Verhandlungen mit der EU über einen Handelsvertrag in höchstem Tempo abgewickelt werden sollen. Premierminister Johnson setzt damit vorerst eher weiter auf einen harten Brexit-Kurs, obwohl er jetzt über eine sichere Mehrheit im Unterhaus verfügt. Die andere Botschaft lautet, Boris Johnson will seine Wahlversprechen umsetzen, insbesondere in der Gesundheitspolitik.
For the first time, the National Health Service's multi-year funding settlement.
Zum ersten Mal werden die finanziellen Zusagen für das nationale Gesundheitswesen für mehrere Jahre per Gesetz festgelegt. Wir wollen auch dafür sorgen, dass es mehr Personal im Gesundheitssystem gibt. Wir werden mit einer neuen Visumspolitik dafür sorgen, dass Krankenschwestern und Ärzte besonders schnell einwandern dürfen. Dem NHS, dem National Health Service, fehlen Zehntausende von Krankenschwestern und Ärzten. Aber hier könnte es zum Konflikt mit der EU kommen. Eine Visumspflicht für EU-Bürgerinnen und Bürger dürfte noch für erheblichen Streit sorgen.
Friedbert Meurer mit dem Blick auf Handelspolitik, Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik der neuen Regierung nach der Queen's Speech. Es ist ein bundesweit beachtetes Experiment. Die Frankfurter Volksbank und die Taunus-Sparkasse wollen enger zusammenarbeiten, und zwar so eng, dass sie sich Filialen teilen. Und die heißen auch nicht mehr Filialen, sondern Finanzpunkte. Den ersten haben sie heute in Bad Soden eröffnet. Ursula Meyer war für uns dabei.
3, 2, 1, yay!
Und der erste Finanzpunkt in Bad Soden ist eröffnet.
ein Gemeinschaftsprojekt der Frankfurter Volksbank und der Taunus-Sparkasse. Mitarbeiter beider Geldhäuser stehen Schulter an Schulter. Umringt von Journalisten, Fotografen und Kameraleuten drücken sie alle zusammen auf einen Knopf und zack, leuchtet die Empfangstheke am Eingang. Es ist eine Art Riesenwürfel, von draußen gut durch Schaufenster zu erkennen. Er soll den Kunden eine erste Orientierung bieten, erklärt die Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank, Eva Wunschweber.
An den Tagen, an denen die Kollegen der Sparkasse vor Ort sind, wird dieser Counter in roter Farbe beleuchtet sein. An den Tagen, wo wir präsent sind, wird er in blauer Farbe beleuchtet sein.
Die beiden Lieblingskonkurrenten, wie sie sich selbst bezeichnen, sie teilen sich den Finanzpunkt einträchtig. Montag und Dienstag ist hier Sparkassentag, Donnerstag und Freitag ist die Volksbank dran. Und Mittwoch bleibt der Finanzpunkt zu. Die Geldautomaten und Drucker für die Kontoauszüge können die Kunden dagegen jederzeit benutzen, so Eva Wunschweber.
Sie sehen hier auf der Seite, wenn Sie links hereinkommen, die Wand, die ist mit dem Sparkassenrot gestaltet. Davor stehen die Selbstbedienungsterminals der Sparkasse. Auf der anderen Seite stehen die Selbstbedienungsterminals der Volksbank mit der blauen Wand.
Das Farbkonzept zieht sich durch den gesamten Finanzpunkt bis hin zu Sparkassenroten Halstüchern und Volksbankblauen Krawatten. Es ist der erste von insgesamt 26 Standorten, die die Geldhäuser in der Taunusregion gemeinsam betreiben wollen. Damit reagieren sie darauf, dass sich auch die Bedürfnisse ihrer Kunden in Zeiten von Online-Banking ändern. Oliver Klink, der Vorstandsvorsitzende der Taunus-Sparkasse.
Die Kunden kommen seltener in unsere Standorte und gleichzeitig schätzen sie die Nähe und dass wir Standorte überhaupt haben, sehr hoch. Da haben wir mit der Frankfurter Volksbank gemeinsam an den kleinen Standorten die Möglichkeit, dass wir eine ausreichende Kundenfrequenz gewährleisten, dass wir uns die Investitionen, die es braucht, um die Standorte auch dauerhaft attraktiv zu halten, teilen können. Und ganz nebenbei sparen wir 40% der Kosten.
Nämlich konkret jedes Jahr 1,4 Millionen Euro für Miete, Wasser und Strom. Am Personal spart man dagegen nicht. Warum die neuen Gemeinschaftsfilialen Finanzpunkte heißen, das will nicht jedem Kunden gleich einleuchten. Grundsätzlich finden viele die Idee aber nicht verkehrt.
Wenn man älter ist und kein Auto mehr fährt, ist es ideal, wenn man einen kurzen Weg hat.
Ich finde das Konzept vernünftig, dass man halt eine Anlaufstelle hat für verschiedene Geschichten.
Und wenn das Konzept aufgeht, sollte man das vielleicht auch bundesweit ausweiten.
Und wie die Geldhäuser berichten, gibt es tatsächlich bundesweit reges Interesse an dem Bankenexperiment. Dass daraus eine Fusion werden kann, verneinen beide Geldhäuser. So lieb haben sich die Lieblingskonkurrenten dann doch wieder nicht.
Der Bericht von Ursula Mayer. Die Waffenschmiede Heckler & Koch ist hoch verschuldet, aber das ist aktuell das geringste Problem des Unternehmens. Im Aufsichtsrat tobt ein intransparenter Machtkampf um die Mehrheit am Unternehmen und um die Kontrolle im Aufsichtsgremium. Akteure sind eine unbekannte Finanzholding aus Luxemburg und ein Geschäftsmann, dessen Gebaren ebenso Fragen aufwirft. Keine gute Konstellation bei einem Waffenhersteller. Heute hatte das Unternehmen zur außerordentlichen Hauptversammlung geladen. Thomas Wagner war für uns dabei. Frage an ihn. Ja, also der Machtkampf zwischen Mehrheitseigentümer, Heschen heißt der, und dem Finanzinvestor, wer hat gewonnen?
Naja, also erstmal nach Punkten Sieg für Andreas Heschen, den Geschäftsmann, der in London lebt und der Mehrheitsgesellschafter ist, der aber angekündigt hat, dass er eigentlich seine Mehrheitsanteile abgeben will und einen Investor sucht. Und dieser Investor hat sich eigentlich auch gefunden, nämlich in Gestalt der Compagnie de Développement de l'Eau aus Luxemburg. Und die haben gesagt, die haben jetzt schon um die 6% an diesem Unternehmen und haben gesagt, naja, sie wollen eigentlich Mehrheitsaktionär werden. Eigentlich klingt das ja nach Harmonie und schön und gut, aber so ist es eben nicht, denn die Luxemburger Investoren haben auch gesagt, dass sie eigentlich als erste Aktion heute bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung erstmal die Aufsichtsratsvorsitzenden, die beiden, den ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Kujat, und einen Wirtschaftsprüfer aus Stuttgart, erstmal abwählen wollen. Und Andreas Heschen hat aber dagegen gesetzt und hat gesagt, ich möchte erstmal mich in diesen Aufsichtsrat hineinwählen lassen. Ja, und das sind eigentlich unvereinbare Gegensätze, die sich da heute auf dieser außerordentlichen Hauptversammlung erstmal so aufgetan haben. Aber man muss sagen, Andreas Heschen hat obsiegt, die Abwahl ist nicht erfolgt. Die Luxemburger sind mit ihren Anträgen nicht durchgekommen. Und Andreas Heschen hat es tatsächlich geschafft. Er ist als zusätzliches Mitglied in den Aufsichtsrat berufen worden.
Und Kujat bleibt an der Spitze des Aufsichtsgremiums. Ist damit das letzte Kapitel in diesem Machtkampf denn jetzt geschrieben?
Keineswegs, denn man muss sich ja mal vor Augen halten, wie die Dinge im Hintergrund liegen. Also die Luxemburger Investoren haben bisher eigentlich nur 6%. Eigentlich klar, dass die da nicht obsiegen konnten. Aber Andreas Heeschen hat, und das wurde heute bei dieser Hauptversammlung bekannt, für etwa 10 Millionen Euro seiner Anteile, die hat er verpfändet, und zwar genau an diese Luxemburger Gesellschaft, an diesen Luxemburger Finanzinvestor. Und wenn diese Anteile, die er ja schon verpfändet hat, wenn die mal irgendwann an die Luxemburger tatsächlich übergehen, dann sagen Beobachter, machen die halt kurzen Prozess, übernehmen die Mehrheit und dann wird's auch ordentlich rumpeln im Aufsichtsrat. Also das, was heute Andreas Heeschen hier getan hat, nämlich ein Sieg nach Punkten, das ist aber noch nicht sozusagen das finale Gewinnen in dieser Auseinandersetzung, in diesem Machtkampf.
Da ist es ja nicht verwunderlich, wenn die anderen Aktionäre vielleicht etwas nervös werden. Sie haben uns heute Mittag schon berichtet, dass es hoch herging auf der Hauptversammlung. Was waren die Einwände?
Naja, also es gibt Einwände gegen beide Gruppierungen. Also erstmal, Andreas Heeschen war hier im Mittelpunkt der Kritik. Er war selber übrigens gar nicht da persönlich, stand aber im Mittelpunkt der Kritik. Immer wieder haben Aktionäre sich darüber beklagt, dass er offenbar sich hat Geld geliehen oder leihen lassen, Kredite genommen von Heckler & Koch, von der Beteiligungs GmbH dieses Unternehmens, und dass die auch Geld hineingeschossen haben in Tochterunternehmen, mit der er wiederum verbandelt war. Und das haben viele Aktionäre kritisch hinterfragt. Ja, und der neue Luxemburger Investor, der steht im Verdacht, sozusagen Kontakte zu Steueroasen und undurchsichtigen Netzwerken zu haben. Und man fragt sich halt, darf das der Mehrheitsgesellschafter eines Unternehmens sein, das sich hauptsächlich mit Verteidigungstechnik und Waffentechnik beschäftigt?
Berechtigte Frage. Thomas Wagner berichtete von der außerordentlichen Hauptversammlung von Heckler und Koch. Zehntausende Bauarbeiter bekommen im nächsten Jahr voraussichtlich mehr Geld nach 3 gescheiterten Verhandlungsrunden um den Branchenmindestlohn. Ging die seit gestern laufende Schlichtung jetzt doch sehr schnell vorbei. Das Flickenteppichsystem zwischen Ost und West bleibt vorerst, aber alle Lohnstufen steigen an. Einzelheiten von Panayotis Gavrilis.
Mehr als 14 Stunden haben auf Arbeitgeberseite der Hauptverband der deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des deutschen Baugewerbes mit der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt verhandelt. Mit dem Ergebnis zeigt sich der IG Bau Bundesvorsitzende und Verhandlungsführer Robert Feiger zufrieden.
Der Mindestlohn 1 für ungelernte Tätigkeiten steigt um 35 Cent ab dem 1. April. Das gibt bis zum Jahresende 2020. Der Facharbeitermindestlohn steigt um 20 Cent ebenfalls ab dem 1. April auf 15,40 Euro. Für uns war entscheidend, dass wir diese Tarifstruktur erhalten.
Heißt, das System von 2 Mindestlöhnen in der Baubranche bleibt also erhalten, zumindest bis Ende nächsten Jahres. Danach muss wieder verhandelt werden. Der höhere Mindestlohn gilt dabei für Facharbeiten nur im Westen und in Berlin mit einem eigenen Satz, der niedrigere für ungelernte Arbeit und bundesweit. Die Gewerkschaft IG Bau wollte den höheren Mindestlohn auch im Osten wieder einführen, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.
Mein Appell ist, lasst uns das dauerhaft sichern, dieses System, weil es genau für die Firmen, die sich tariftreu und gesetzesgemäß verhalten und normale Tariflöhne zahlen, Schutz vor Billigkonkurrenz, insbesondere auch aus Mittel- und Osteuropa, bietet. Und ich finde, wir machen das als Gewerkschaft und ich wünsche mir das auch von den Arbeitgebern hochverantwortungsvoll. Wir haben auch eine gemeinsame Verantwortung für alle Beschäftigten und alle tariftreuen Firmen.
Die Arbeitgeberseite konnte sich auch nicht mit ihrer zentralen Forderung durchsetzen, aus vielen einen einzigen Baumindestlohn zu machen. Aus Gewerkschaftssicht hätte das die Abschaffung des höheren Mindestlohns bedeutet. Die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber und Vizepräsidentin des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Jutta Beke, sagte zum Kompromiss, es sei nicht erreicht worden, einen einheitlichen und leicht zu kontrollierenden Baumindestlohn zu schaffen. Der Vorschlag vermeide aber eine längere Mindestlohnlücke, so Beke. Ab April sollen die höheren Sätze gelten, im Februar und März die aktuellen Untergrenzen. Im Januar allerdings gibt es eine Lücke für die nicht tarifgebundenen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter. Sie könnten abrutschen auf den gesetzlichen Mindestlohn, also auf 9,35 Euro. Das wären immerhin fast 3 bis 6 Euro weniger die Stunde als jetzt. Aber, so Feiger von der IG Bau,
wir befürchten nicht, dass innerhalb dieser 4 Wochen eine Zurücksetzung auf diesen Lohn stattfinden wird, weil es kann sich nach meiner Einschätzung bei der wirtschaftlichen Situation auch kein Arbeitgeber leisten, weil sich die Leute dann verständlicherweise auch ein anderes Unternehmen suchen würden.
Von den Lohnsteigerungen profitieren laut Gewerkschaft mehr als 200.000 Menschen, die im Baubereich tätig sind. Bis die neuen Löhne ab April gelten, müssen zunächst bis Mitte Januar beide Seiten für sich dem Schlichterspruch zustimmen, ehe das Arbeitsministerium danach den Mindestlohn als allgemein verbindlich erklären kann. Erst dann gibt es mehr Geld.
Panayotis Gavrilis berichtete aus Berlin. Ein Auto zu haben nervt, besonders in der Stadt. Parkplatzsuche, Werkstattstress, hohe Versicherungsprämien. Wer also nimmt das auf sich, wenn er es auch einfacher haben kann? Die Mobilität verfügbar, aber ohne die lästigen Seiten. Viele Menschen. Zwar behaupten Mobilitätsforscher, Autokonzerne und andere Experten, dass Teilen das neue Besitzen ist, Carsharing also. Die Realität aber sieht anders aus und wirtschaftlich ist Carsharing alles andere als erfolgreich. Und so kündigten Daimler und BMW jetzt an, ihren gerade fusionierten Carsharing-Dienst ShareNow in Nordamerika und einigen europäischen Städten bald einzustellen. Mischa Erhardt über die Hintergründe.
Extrem schwierige Umstände nennt ShareNow als Grund für den Rückzug aus Nordamerika und aus den europäischen Großstädten London, Brüssel und Florenz. Die allgemeine Unsicherheit in der Autobranche und teure Betriebskosten spielen dabei für den Abschied aus den USA und Kanada die Hauptrolle.
Das ist im Moment eine schwierige Situation für die Carsharing-Anbieter. In Amerika hängt es natürlich auch damit zusammen, dass es dort eine ganz harte Konkurrenz zu den Fahrdiensten, ne, wie Uber und Lyft gibt. Interessant ist jetzt zu gucken, was passiert hier in Europa. Also man kann das auch so ein bisschen als so eine Art Wellenbewegung sehen. Also im Moment scheinen wir da auch wieder unten am Boden zu sein.
Sagt Wert Kanzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Dem stimmt auch Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen zu. Er verweist zudem auf Studien seines Forschungsinstitutes, die zeigen, dass in den vergangenen 10 Jahren die Zahl privater Autos und deren Dichte, gemessen an der Zahl der Einwohner, kontinuierlich zugenommen hat. Zwar sind Alternativen wie Carsharing angesichts des Klimawandels in aller Munde, doch Dudenhöffers Statistiken zur Sharing-Branche sprechen eine andere Sprache.
Also die haben 20.000 Autos und das bei 2,5 Millionen Nutzer. Das heißt, nach meiner Einschätzung sind da jede Menge Karteileichen drin. Also die sind gekommen, weil sie ein kleines Geschenk gekriegt haben. Und mit diesen Zahlen hat man dann Politik gemacht und sagt, wir haben immer mehr Nutzer. Carsharing ist die Zukunft. Und dabei waren die Zahlen sehr optimistisch dargestellt.
So gibt auch ShareNow an, den Dienst in London, Brüssel und Florenz nicht mehr anbieten zu können, weil die Nachfrage zu gering sei.
Wenn die Autos dann 2 Tage stehen und nicht benutzt werden, dann fallen die Kosten weiter an und dann laufen sie in rote Zahlen. Das heißt, die Umsätze, die gemacht werden mit den Carsharing-Fahrzeugen, die passen nicht zu den Kosten. Man ist mit zu niedrigen Preisen reingegangen und haben deutlich zu wenige gemacht. Das heißt, die Fahrzeuge kommen in Nutzungen nicht rein und damit stehen sie rum und verursachen Kosten und machen keinen Umsatz. So einfach ist es.
Andererseits hält Wert Kanzler einen Durchbruch von alternativen Mobilitätskonzepten wie Carsharing erst dann für möglich, wenn die Förderung privater Autos ein Ende hat. So sind beispielsweise die Gebühren für Parkausweise in den Kommunen deutschlandweit gedeckelt bei rund 30 Euro. Das sind nur rund 8 Cent pro Tag.
Ich meine, wir haben eine jahrzehntelange gewachsene Struktur. Also sowohl was die Infrastruktur angeht, was auch die Parkmöglichkeiten angeht, was die rechtlichen Bedingungen angeht, was das Dienstwagenwesen angeht. Also dass im Prinzip klar sein muss, in Zukunft, wenn man in die Stadt fährt, wird man in der Regel fürs Parken zahlen müssen, wird man auch eine City-Maut zahlen müssen. Und da kann man sagen, okay, Carsharing-Fahrzeuge haben den Vorteil, dass sie das nicht zahlen müssen. Und dann haben wir möglicherweise, und ich hoffe das zumindest, auch bessere Bedingungen für neue Angebote. So wird das nichts.
Das haben auch andere gescheiterte Versuche in der Vergangenheit gezeigt. So hatte beispielsweise General Motors sein Carsharing-Angebot in 8 Großstädten der USA wieder eingestampft. Auch Opel, Citroën und Mazda haben sich von ihren Versuchen, mit Carsharing durchzustarten, wieder verabschiedet.
Mischa Erhardt über das Aus für ShareNow in Nordamerika. Daimler und BMW ziehen sich dort zurück. Kommen wir auf deutsche Mobilität, die geplatzte Pkw-Maut nämlich. Die könnte die Steuerzahler sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Die Mautbetreiber, die nicht zum Zuge kommen, fordern 560 Millionen Euro. Das haben sie heute Nachmittag bekannt gegeben. Frage an Nadine Lindner, die in unserem Hauptstadtstudio die Verkehrspolitik beobachtet. Ist das ungefähr der Rahmen, der schon vorab, ja vor allem von der Opposition, diskutiert und kolportiert wurde?
Ja, also es ist grundsätzlich keine Überraschung, dass die Forderung jetzt nun so auf dem Tisch liegt von Kapsch von CTS Eventim, die 560 Millionen Euro in mehreren Schritten fordern wollen. Das haben sie laut Spiegel Online in einer Ad-Hoc-Mitteilung heute Nachmittag mitgeteilt. Das sind Zahlen, die hatte man so in ähnlicher Größenordnung schon mal von der FDP auch gehört, die sich nach dem Bruttounternehmenswert orientiert haben. Es wird jetzt unklar sein, ob sie diese Forderung auch einlösen können, denn aus dem Verkehrsministerium gab es jetzt schon eine erste Reaktion und der Verkehrsminister Andreas Scheuer hat gesagt, dass er diese Forderungen für nicht legitim hält.
Wir weisen mit aller Entschiedenheit die Forderungen der Betreiber zurück. Die Zahlen sind falsch und entbehren jeglicher Grundlage. Die Betreiber haben keinen Anspruch auf Entschädigung. Sie haben ihre vertraglichen Leistungen nicht erfüllt, sie haben vertragliche Meilensteine gerissen und sie haben nach der Kündigung die Verträge vorsätzlich und treuwidrig verletzt.
Ja, und das ist tatsächlich ein zentraler Punkt, den Andreas Scheuer dort anspricht. Die Frage der Kündigungsgründe. Das Verkehrsministerium sagt, es wurde wegen schlechter Leistung der Mautbetreiber gekündigt. Die Mautbetreiber hingegen sagen, nein, es wurde aus sogenannten ordnungspolitischen Gründen gekündigt. Das heißt, wegen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Und die Opposition beobachtet es natürlich sehr aufmerksam. Da gibt es schon erste Reaktionen, unter anderem von Stefan Kühn, grüner Verkehrspolitiker und auch Mitglied im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags.
Also diese Forderung überrascht mich keinesfalls. Wer sich den Vertrag anschaut, die Vertragsbedingungen, wer sich den Businessplan genauer angeschaut hat, dann ist diese Größenordnung erwartbar gewesen.
Ja, soweit Stefan Kühn von den Grünen.
Verkehrsminister Andreas Scheuer gilt ja wegen dieses Skandals als angezählt. Wie brenzlig wird es denn jetzt für ihn?
Naja, also das, was jetzt heute passiert ist, das verschärft auf jeden Fall die Situation, denn bislang konnte er sich ein bisschen zurücklehnen, konnte sagen, nun ja, die Betreiber haben ja noch gar nichts gefordert, man weiß ja noch gar nicht, was da los ist. Das ist jetzt seit heute Nachmittag vorbei, diese Situation, und jetzt wird es halt nicht nur eine politische, sondern auch eine juristische Aufarbeitung der Maut geben. Andreas Scheuer hat angekündigt, dass er seit heute Vormittag sogar ein Mautschiedsverfahren schon gestartet hat. Allerdings muss man auch feststellen, dass bislang alle relevanten politischen Kräfte, das heißt CSU-Chef Markus Söder, aber auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel, zu ihm halten. Man erinnert sich ja an die Worte von Angela Merkel gestern im Bundestag, dass Andreas Scheuer sehr gute Arbeit macht. Allerdings, Stefan Kühn warnt auch, dass sich Andreas Scheuer da nicht zu weit zurücklehnen sollte, sich nicht zu sehr darauf verlassen sollte, denn jetzt ist es eine andere Situation.
Informationen von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Die Mautbetreiber fordern also mehr als eine halbe Milliarde Euro. Frage an Jan Plate in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Was macht denn die Aktie des Mautbetreibers CTS Eventim da draus?
Ja, also eigentlich CTS Eventim ja unter anderem auch Ticketverkäufer für Konzerte und Veranstaltungen, aber eben auch mit dabei in dieser Mautangelegenheit. Und jetzt mit dieser Entwicklung von heute Nachmittag kann sich die Aktie etwas vom Tagestief lösen, notiert aber dennoch mit einem Minus von etwas mehr als einem halben Prozent. Aber immerhin seit Jahresanfang übrigens ist es für diese CTS Eventim-Aktie um rund 40% nach oben gegangen.
So ein Zufall. Sparkassen und Volksbanken, die betreiben gemeinsam erste Filialen, haben wir berichtet, und sparen so. Die Deutsche Bank, die will offenbar wieder Jobs streichen.
Ja, Medienberichten zufolge geht es um sogar wohl tausende Stellen im Privatkundengeschäft, die da gekappt werden sollen. Das Filialnetz soll wohl auch weiter ausgedünnt werden. Die Deutsche Bank kommentiert das nicht, aber es wird wohl im Rahmen des Umbaus noch einiges auf die Mitarbeiter zukommen. Und die Aktie der Deutschen Bank heute mit einem Plus von fast 1%, allerdings dennoch gerade mal eine Aktie der Deutschen Bank zugute 7,08 Euro zu bekommen.
Das war mal wesentlich mehr. Die Kernmarke von Volkswagen, die blickt positiv auf das vergangene Jahr zurück, auch wenn es noch nicht ganz vorbei ist.
Ja, Volkswagen hat gespart, ist produktiver geworden und dann ist da der Boom an SUVs, an Stadtgeländewagen. Das schiebt Volkswagen an. Die Marke VW steuert 2009 auf einen Rekordgewinn zu, hat gestern ein Topmanager abends geäußert. Auch wenn das der Aktie heute nicht hilft, mit einem Minus von 1,5%, ähnlich unterwegs wie die anderen Autobaueraktien Daimler und BMW.
Was macht der DAX aus all dem?
Na, der DAX ist ja dieses Jahr schon fast 25% nach oben gestiegen. Deswegen jetzt im Moment ein kleines Minus von einem 0,25% auf 13.202 Punkte.
Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa wehrt sich Verdi jetzt juristisch. Das kam heute noch als Nachricht.
Ja, es geht ja um den Verkauf des Europageschäftes der Catering-Tochter LSG Sky-Chefs von der Lufthansa. Die Gewerkschaft Verdi verlangt tarifliche Absicherungen über bis zu 8 Jahre für die betroffenen Mitarbeiter. Und nun macht jeder so seine juristischen Winkelzüge. Die Aktie der Lufthansa mit diversen Baustellen, die es da gibt, heute im Minus mit 1%. Und die gehört ja auch zu den Jahresverlierern in einem generell eher starken Aktienjahr.
Und dann schauen wir noch auf Staatsanleihen, Gold und den Euro.
Ja, der deutliche Renditeverlust oder die Rendite war heute getrieben bei den deutschen Staatsanleihen und es hat Kursverluste gegeben von 2,62 Euro. Die Rendite jetzt nicht mehr ganz so tief im Minus bei minus 0,25%. Der Euro kaum verändert bei einem Dollar 11,17 und das Gold bei 1.476 Dollar.
Danke für die Börseninformationen, Jan Plate in Frankfurt. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Am Mikrofon war Silke Hane. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch. Tschüss.